zwei Väter, kein Drehbuch. Für alle, die ohne Drehbuch durchs Leben gehen. Der Podcast mit Tom und André.
Weißt du, moin.
Das war gut, ne?
So, moin, da bin ich wieder. Ich habe heute einen Gast, einen ganz besonderen Gast, nämlich ich habe endlich einen Profi am Mikrofon. Jemanden, der weiß, wie man ein ordentliches Gespräch führt und nicht so wie ich und André immer mit 5000 Ms und ja. Mein Gast heute ist Radiomoderator Pascal. Moin.
Oh, das ist schon ganz schön moin. Das ist schon ganz schön hoch gestochen und setzt die Latte schon ganz schön hoch. Also das denkt man immer, dass wir irgendwie Profis sind. Aber ich sag mal so, wenn ich mir meine WhatsApp-Sprachnachrichten anhöre, dann ist das voll von Ass und von Pausen. Also ich kann das ganz genauso.
Ja, aber ich glaube trotzdem, für dich ist es, also das Gute ist, für dich ist es jetzt nichts Ungewohntes, hier zu sitzen und ein Mikrofon vor der Nase zu haben.
Das stimmt, ja.
Du weißt auf jeden Fall, wie man ein Mikrofon spricht. Und magst du dich einmal nur ganz kurz mit drei Worten vorstellen, vielleicht auch vier?
Okay, kein Problem. Also ich bin Pascal, ich bin bei Delta Radio und darf da morgens die Morningshow machen mit meinem sehr geschätzten und hochgeliebten Kollegen Dominik Feist. Mhm. Zusammen heißt das Ganze Delta mit Schwenker und Feist. Machen wir jeden Morgen von 4:15 bis 9:45. Davor war ich, bevor ich bei Delta gewesen bin, da war ich 10 Jahre lang bei einem Rocksender in Hamburg. Mhm. Und davor habe ich ganz andere Sachen gemacht. Versicherungen, Callcenter und Musik ganz viel.
Okay, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zu. Die erste Frage, die sich mir erstellt, Morning Show.
Ja.
Und du musst ja zum Funkhaus nach das Kiel. In Kiel. Ne? Das heißt, du fährst denn wann morgens los? Also wann klingelt morgens dein Wecker?
Morgens der Wecker klingelt um 3:45. Dann eben schnell Katzenwäsche,
dann
Kaffee machen, weil Duschen mache ich immer am Vorabend.
Ja.
Also Kaffee machen, Katzenwäsche, ab ins Auto, 3:55 bin ich spätestens eigentlich los und dann bin ich um 3:45 eigentlich meist auf der Autobahn und baller dann nach Kiel und bin dann da so zwischen 5:05 bin ich dann da.
Ist es schon mal passiert, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert ist, dass die Sendung ohne dich starten musste?
Ein einziges Mal ist das tatsächlich passiert, ist aber schon, ich glaube, 6 Jahre her mittlerweile. Da gab es kein Netz und doppelten Boden. Da hatte unser Support, der normalerweise auch der auch früh genug da sein soll, damit falls mir mal was passiert oder ich zu spät komme, eingreifen konnte, der war krank. Und ich hatte dann in dem Moment leider das Problem, dass ich einmal verschlafen habe. Ein einziges Mal. Ich habe die Strecke so schnell geschafft wie sonst noch nicht. Oder sonst noch nie. Dürfte die Polizei auch niemals erfahren.
Das Gute ist ja, es ist ja verjährt.
Es ist ja hoffentlich schon mittlerweile verjährt. Und da muss ich dann tatsächlich eine Kollegin von einem anderen Sender bitten, bei uns mal eben einen Knopf zu drücken, um mir nochmal eben 5 Minuten Zeit zu verschaffen.
Ach krass.
Aber es waren im Endeffekt nur 5 oder 10 Minuten, die ich zu spät da war. Dann lief halt irgendwie ein bisschen mehr Musik und eine Moderation weniger. Aber das ist ein einziges Mal vorgekommen. Ansonsten habe ich bisher echt super Schwein gehabt.
Hat er immer auf Holz geklopft?
Wirklich immer Schwein gehabt, weil ich meine, das sind 80 Kilometer pro Strecke, jeden Tag Quickborn-Kiel.
Ja.
Und ich hatte einmal eine Autobahnsperrung oder mehrfach schon, einmal wegen einer Automatensprengung in Kaltenkirchen, aber das war nicht so wild, dann war ich halt nicht da, da war meine frühere Kollegin, mit der ich das früher gemacht habe, die war dann halt da und dann haben wir halt irgendwie telefoniert. Das ist ja kein Problem, mich dann mit in die Show zu holen.
Ach stimmt, das ist ja technisch auch
das
möglich.
Das ist ja alles kein Ding, du rufst einfach an, ich könnte theoretisch die Show aus dem Telefon machen, das würde ja eigentlich funktionieren mit einer komischen Qualität, aber auch das würde funktionieren. Ja. Aber wirklich einmal, dass sonst niemand da gewesen ist, ist ein einziges Mal passiert.
Ach krass. Stelle ich mir ganz geil vor. Die Show soll starten und hallo.
Aber du hast Stress ohne Ende. Weil du weißt ganz genau, du musst dann da sein. Das ist ja das Doofe. Wenn du weißt, die ganze Show oder eine ganze Radiosendung, die Morningshow ist von dir abhängig. Mhm. Da ist ja auch noch, hängt ja Werbung dran und so weiter.
Ja,
Kunden, die dafür bezahlen und so. Das muss halt laufen.
Ja.
Und da habe ich sowieso schon öfter mal gedacht, dass das erst ein einziges Mal vorgekommen ist, dass das nicht geklappt hat, ist eigentlich ein Wunder.
Ja, krass.
In den 8 Jahren, die ich jetzt da bin.
Das ist bewundernswert auf jeden Fall. Die allererste Frage, die ich mir dann tatsächlich auch gestellt habe, wie wird man denn Moderator? Ist ja, glaube ich, kein typischer Ausbildungsberuf. Ist ja nicht so, dass du zum Berufsinformationszentrum gehst und sagst, ich möchte gerne mit einer Ausbildung zum Moderator werden. Ich glaube, also mein Gedanke ist immer, man sneakt da ja irgendwie so rein. Ne?
Ja,
also wie war dein Weg zum Radio-Moderator.
Okay, da muss ich jetzt echt ein bisschen ausholen.
Ja, also gerne.
In der Vorzeit, was ich vorhin schon gesagt habe, wo ich ein bisschen was mit Versicherung, Callcenter, aber Musik gemacht habe, habe ich halt sehr viel Musik gemacht, hatte eine Band und durch die Band habe ich auch dementsprechend viele Leute mal vom Radio kennengelernt und das fand ich irgendwie immer spannend. Ich fand das irgendwie immer cool, in einem Radiosender zu sein, da zum Interview oder da auch mal zu spielen, an Musikwettbewerben von denen teilzunehmen. Das gab es früher noch ein bisschen mehr als jetzt.
Mhm.
Und dann gab es irgendwann, als die Band sich getrennt hat bei uns, gab es dann so die Überlegung, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt zurück in die Versicherung, was ich gelernt habe, oder mache ich jetzt was ganz Neues?
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, nee, warum denn nicht mal versuchen, beim Radio irgendwas zu machen? Und dann habe ich ein paar Bewerbungen geschrieben, als Praktikant natürlich erstmal. Habe mich natürlich erstmal informiert, was muss man machen, wie geht das. Und die Bekannten vom Radio haben dann irgendwie damals gesagt, du musst ein sogenanntes Volontariat machen, also 2 Jahre erstmal eine Ausbildung. Mhm. Aber jetzt nicht mit IHK-Prüfung oder sonst was. Machst du halt, ist eine reine betriebliche Ausbildung. Mhm. Und das musst du halt machen. Da erlernst du dann quasi alles einmal richtig und dann bist du dann entweder gut oder nicht. Und dann darfst du auch irgendwie Sendungen machen oder halt nicht, je nachdem. Ja. Und dann habe ich erst Praktikum gemacht in Kiel. Und wollte da eigentlich auch das Volontariat danach machen, aber das habe ich da leider noch nicht bekommen. Hatte aber Glück in Hamburg, bei damals Alster Radio, ist jetzt Rockantenne. Die brauchten zufälligerweise gerade wen und haben dann gedacht, super, ein Volontär für billig Geld, der kann vielleicht schnell moderieren, super, nehmen wir doch. Und da hatte ich einfach Glück, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.
Ja, das vermute ich auch, dass man da wirklich, entweder durch Connections oder halt Glück. Also das heißt, du arbeitest dann diese 2 Jahre, dieses Volontariat findet dann nur im Sender statt, da gibt es nicht irgendwie sowas wie Berufsschule oder sowas?
Nee, es gibt Fortbildung und du kannst noch Lehrgänge und sowas machen, so Kleinigkeiten und noch so ein paar Kurse, aber jetzt nichts mit Prüfung oder so.
Entweder also das heißt, im Endeffekt kann jeder Radiomoderator werden, ist kein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. So.
Du brauchst dafür keinen Notendurchschnitt oder so, du brauchst dafür kein Abitur im Notfall. Ja. Viele setzen sowas natürlich mittlerweile voraus. Oder es gibt auch Sender, die setzen sogar ein Studium voraus für einige Posten.
Okay.
Aber das war, als ich da war, zum Glück nicht so.
Ach krass. Und dann hast du da dein Volontariat gemacht und wie muss ich mir das denn vorstellen? Lernt man denn auch zum Beispiel, wie man so eine Show aufbaut? Mhm. Also so quasi,
Also du lernst natürlich erstmal, indem du viel zuguckst, lernst natürlich erstmal von den anderen. Mhm. Und dann gibt es sogenannte Sendeuhren, so nennt sich das. Das heißt also, es ist ja vorgesetzt, wann kommen die Nachrichten, wann kommt Wetter, wann kommt Verkehr, in welcher Zeit läuft die Werbung, das ist alles festgelegt. Mhm. Und dann hast du halt deine sogenannten Moderationsplätze. Bei uns ist das immer nach 2 Songs. Mhm. Also wir sagen einmal Hallo, nach den Verkehrsnachrichten sagen wir einmal Hallo, wir sind's und gleich erwartet euch das und das, vorher aber noch die und die Songs, dann kommen 2 Songs und dann kommt halt die Moderation, je nachdem, was du machst. Ob das ein Gewinnspiel ist, ob das eine Comedy ist, ob das eine reine Infogeschichte ist oder ein News-Teaser, wo du sagst, ey, heute und das ist in den Nachrichten gleich passiert, dazu gleich mehr, aber so und so, das erwartet euch. Das sind die Moderationsplätze. Und der Aufbau ist individuell, das heißt, den können mein Kollege und ich eigentlich ganz gut bestimmen, müssen aber dafür sorgen, dass es bunt ist, weil du kannst nicht irgendwie 2 Stunden monothematisch ein Thema machen und dann aber beispielsweise die Themen, die den Sender eigentlich betreffen, dann irgendwie weglassen. Mhm. Ne? Wir haben ja auch immer irgendwelche Promotions, wo wir Werbung für machen, wenn wir Konzerte präsentieren oder solche Geschichten, das muss man auch schon regelmäßig mal genannt werden.
Und wie wird dieser Moderationsplan, ne? Ich sag mal, wie lange geht eure Show? Die geht von, was sagtest du?
5:15 bis 10:15.
Genau, das heißt, wird da genau, wer bestimmt, wann genau was passiert? Gibt es da eine Redaktion, die euch das alles vorschreibt irgendwie? Nee. Also auch so die, ich nenne es jetzt mal die Comedy oder so. Ich meine, man weiß ja zum Beispiel von TV-Shows, da macht ja keiner irgendwas selber. Da sitzen ja dann auch irgendwelche im Hintergrund, die dann alles niederschreiben. Also es ist ja wahrscheinlich minutiös geplant. Mhm. Aber wie entsteht dieser Moderationsplan? Wer macht den?
Den machen Feist und ich selber.
Das also macht
mein Kollege und ich machen das selber. Ach, wir planen natürlich, wann was läuft. Mhm. Und wir bereiten ja die Sendung für den nächsten Tag immer schon nach der Sendung an dem Tag vor. Also das heißt, ich habe jetzt schon quasi das meiste für morgen geplant.
Ja.
Teilweise ist das sogar ein paar Tage im Voraus geplant, wenn du halt wichtige Themen hast, wo du mal einen Experten für brauchst, den erreichst du nicht immer gleich von jetzt auf gleich. Ja, also wenn du sagst, ich brauche jetzt sofort die Verbraucherzentrale, wir möchten was zum Thema Mietpreisdeckel oder sonst was machen, die haben auch nicht immer von jetzt auf gleich Zeit, egal wer da anruft. Mhm. Also das muss dann teilweise ein paar Tage im Voraus geplant werden. Aber die Comedy, die du zum Beispiel gesagt hast, die schreiben Feist und ich selber. Also ach, das cool. heißt, wir sind auch ein bisschen stolz drauf, weil wir schaffen es tatsächlich, eine sogenannte Daily Comedy, also jeden Tag uns selber zu schreiben. Die werden bei anderen Sendern werden die teilweise eingekauft, damit man die einfach wegsenden kann. Oder die Redakteure machen das dann für die Sendung, aber den Part können wir tatsächlich selber machen. Ach, heißt cool. Anruf von ganz oben, da verarschen wir einfach unsere Chefin, aber nur mit Klischees. Ne? Also nicht, weil sie eine Chefin ist, sondern einfach nur mit den typischen angestellten, vorgesetzten Klischees, wie sind nie im Büro, machen freitags eigentlich nur halbtags und bekommen unnötig mehr Geld oder sind faul und lassen uns alles machen und so weiter. Also wir bedienen die ganzen Klischees und verarschen uns aber in der Comedy meistens auch selber. Also wir kommen da auch nicht so klug bei weg.
Ja, cool. Und das ist auch was ich mir aufgeschrieben habe, zum Beispiel Musikauswahl. Mhm. Delta Radio würde ich ja jetzt, es ist ein Sender, den ich auch höre, weil mir die Musik gut gefällt. Ne, das ist ja jetzt keine Schlager, sondern ja auch Rock, Popmusik, aktuelle Musik. Wie funktioniert denn diese Musikauswahl? Wer trifft die Entscheidung, welches Lied gespielt wird?
Da gibt es eine Musikredaktion für.
Ja.
Das heißt also, auch die machen ein Volontariat. Zum Musikredakteur musst du auch quasi eine innerbetriebliche Ausbildung machen. Mhm. Das heißt, da kommt jetzt niemand hin und sagt, ey, hör mal, das ist meine Spotify-Liste. Ich habe da voll den guten Geschmack. Ich mache das bei euch jetzt hauptberuflich. Du musst es schon tatsächlich lernen, weil das ist echt eine Wissenschaft für sich. Du musst es 2 Jahre auch lernen und so weiter. Du bekommst dann verschiedene Listen. Die ganzen Tracks, also die Songs, werden in Kategorien einsortiert. Schneller Song, langes Intro, Cold End und so weiter. Also fadet so langsam aus, dass die Musik so ein bisschen rausplätschert oder ist er bababam auf einmal zu Ende und so weiter. Das wird alles eingeplant und dann wird es auch dementsprechend so gemischt, dass es nicht quasi aneckt mit einem, dass nicht der eine Song, dass nicht mega schneller an einen ganz langsamen läuft, damit man immer so ein bisschen den Flow hat. Ist ja wichtig, dass wenn du Radio hörst, ist ja halt, wie wir immer schön sagen, ein Nebenbei-Medium, weil niemand sitzt irgendwie so vorm Radio und denkt sich dann, oh, jetzt höre ich mal jeden Sound genau, mal gucken, was sie gleich als nächstes machen. Du machst es meist während der Autofahrt, bei der Hausarbeit, im Büro oder sonst was, Gartenarbeit. Du machst immer irgendwas nebenbei, deswegen ist es quasi Nebenbei-Medium. Und da willst du natürlich einen Flow haben und der darf nicht so sehr gestört werden.
Ja, wir haben ja uns ja gerade über das Oktoberfest unterhalten zum Beispiel. Und der DJ wurde zum Beispiel wurde ein bisschen bemängelt, dass seine Übergänge diesmal nicht so passend waren. Mhm. Das Problem war, er hat Musikwünsche erfüllt. Und ich finde immer, das macht einen guten DJ aus. Ja. Du kannst nicht, einer wünscht sich Hell's Bells und der nächste wünscht sich, keine Ahnung, Wannabe von den Spice Girls. Das kannst du als DJ nicht bringen, weil die Leute gehen ja gerade zu einer Art von Musik ab und dann kannst du keinen harten Cut machen und sagen, ey, ganz ehrlich, ich habe jetzt zwar den Wunsch erfüllt, aber 99% der Leute, ich meine, der eine, der sich den Song gewünscht hat, der findet es natürlich geil, aber alle anderen denken so, ungünstig. Das heißt, ihr habt quasi gar nicht so Einfluss auf die Musik, die da gespielt wird in eurer Show?
Nee, gar nicht. Es sei denn, es ist irgendwie Freitag, dann gibt es ja meist ganz neue Tracks. Mhm. Freitags kommen ja meist die neue Musik raus und dann können wir schon neue Songs vorstellen. Oder beispielsweise bei Spezialsendungen, die abends laufen, bei uns zum Beispiel das Musikspezial oder die sogenannte Frische Theke, wo wir dann ganz neue Songs vorstellen, das läuft immer freitags und dienstags, da können wir dann die Musik bestimmen. Mhm. Aber ansonsten, was sonst so läuft, in der Nacht oder in den Shows und so weiter, ist vorgegeben. Und darf auch nicht drin rumexperimentiert werden.
Oh, ich glaube, da wäre ich ein ganz schlechter Moderator. Ich habe sowieso den schlechtesten Musikgeschmack von allen. Und wenn ich nur Musik spielen würde, die mir gefällt, dann würde ich mich glücklich machen, aber viele andere Leute nicht.
Es wäre bei Feist und mir aber auch so, es würde wahrscheinlich öfter mal mehr verzerrte Gitarre drin laufen, weil wir kommen beide so ein bisschen aus dem Rockbereich auch und mögen Rock ganz gerne. Und da würde vielleicht auch öfter mal, keine Ahnung, vielleicht mal ein alter Ärzte-Song nochmal laufen.
Ja, hat ja keiner was dagegen. Nee. Aber habe ich mir schon so gedacht, dass das von so einer Musikredaktion kommt. Und jetzt denke ich ja gerade, okay, ihr habt jetzt eure eigene Morningshow da. Ich sag mal, dieser Beruf des Radiomoderators, der ist ja, was das Personal angeht, in Deutschland sehr begrenzt. Weil wir haben ja nicht, es ist ja nicht so, dass jeder einen Radiosender kriegen kann. Ich meine, das ist ja schon was Besonderes, wenn man eine eigene Morningshow hat oder allgemein eine eigene Show. Weil ich sag mal, die Radiosender, die du in Hamburg, Schleswig-Holstein, Umgebung, sind ja nicht unendlich viele.
Nee, das ist jetzt nicht so wie Bürokaufmann oder Bürokauffrau, was du irgendwie in jedem noch so kleineren Ort irgendwie auch trotzdem nochmal 500 Mal findest.
Ja.
Da hast du recht, das ist begrenzt. Deswegen, das weiß ich auch, dass ich da die für mich immer noch gefühlte Ehre habe, weil das ist das, was ich auch machen wollte, als ich angetreten bin. Mhm. Also als ich damals irgendwie Radiomoderator werden wollte, dann habe ich auch immer gesagt, okay, was ist das Größte, was man im Radio eigentlich erreichen kann? Und das war jedenfalls damals für viele die Morningshow zu machen, weil du begleitest die Leute in den Tag, du bist quasi auch so ein bisschen dafür verantwortlich, mit welcher Stimmung sie vielleicht in den Tag gehen und je nachdem, welche Themen du machst und wie du das Ganze machst und der Verantwortung sind Feist und ich uns auch absolut bewusst. Aber es ist auch schon eine Ehre, das stimmt schon. Das wissen wir auch zu schätzen.
Ja, deswegen, ne? Ich meine, das ist ja ist schon was, wie du sagst, ja, gerade vormittags oder morgens. Ich glaube, da wird Radio auch tatsächlich am häufigsten gehört, ne? Weil, wie du schon sagst, auf dem Weg zur Arbeit, auf der Arbeit, so, da passt es auf jeden Fall. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das so war, dass die jetzt gesagt haben, Pascal, so, du kriegst jetzt deine eigene Sendung?
Ja, also die eigene Sendung hat ein bisschen länger gedauert, aber tatsächlich, als ich in Hamburg angefangen habe, mein Volontariat, wo ich zum Vorstellungsgespräch übrigens eine Stunde zu spät gekommen bin, ist einfach nicht meine Art. Normalerweise bin ich der überpünktlichste Typ, aber da hat es einfach wegen des Verkehrs in Hamburg, den habe ich einfach total unterschätzt. Ich bin von Kiel bin ich nach Hamburg gefahren und kam eine Stunde zu spät, habe aber immer angerufen und habe gesagt, ey, ist voll viel los, tut mir leid, ist total schlimm. Da von dem Zeitpunkt, als sie mir gesagt haben, okay, kannst bei uns anfangen, hat es genau 3 Wochen gedauert und dann hatte ich meine allererste Sendung am Wochenende. Und ich so, Moment mal, weil Entschuldigung. Jemand ist ausgefallen dort, ist krank geworden und das Personal war damals da schon ein bisschen rar. Da fehlten noch irgendwie ein paar Leute und deswegen waren sie auch froh, dass sie irgendwie mich gefunden hatten und haben mir das auch zugetraut. Bin ich auch immer noch dankbar und sehr erstaunt drüber. Aber als ich dann gehört habe nach 3 Wochen, übrigens, du hast jetzt deine erste Sendung, also nach 2 Wochen haben sie mir das gesagt, nächste Woche hast du deine erste Sendung. Da habe ich gesagt, wow, das geht jetzt ja doch ein bisschen schnell. Ja. Und dann hieß es nur, ja, du wolltest doch Moderator werden und wolltest doch moderieren. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann fange ich wohl mal an zu üben. Ja. Und dann war ich jeden Tag im Studio und habe wirklich von morgens bis abends auch fahren geübt und so weiter. Ja. Das ist ja das, was dich am Anfang immer erstmal ein bisschen fertig macht. Nicht das Sprechen oder Texte schreiben und einsprechen oder zu erzählen, sondern nebenbei musst du auch noch die Technik beherrschen. Du hast ja nicht nur Mikro an, Mikro aus, sondern du musst ja die Musik noch hoch und runter fahren, ein bisschen leiser, ein bisschen lauter machen. Dann schaltest du vielleicht noch jemanden vom Telefon dazu, dann vielleicht nochmal eine zweite Leitung. Dann kommen noch irgendwelche Jingles und Geräusche, die du wieder von anderen Sachen irgendwie laden musst und einspielen musst. Das war wirklich die Hölle, aber ich habe dann wirklich Tag und Nacht geübt gefühlt.
Ey, aber das muss doch ein unglaubliches Gefühl sein, wenn man das erste Mal wirklich so auf Sendung ist.
Ja.
Also ich würde wahrscheinlich kein Wort rausbringen.
Ja, vor allem, du bist ja, wenn du weißt, irgendwie in Hamburg damals, ich meine, die Stadt hat 1,8 Millionen Leute, wir haben noch über die Grenzen hinaus, wenn du dir mal vorgestellt hast, wer oder wie viele Leute dich theoretisch hören könnten, dann dann wird dir auch bewusst, okay, wow, jetzt bauen wir bloß keinen Scheiß.
Ja, vor allem, es ist halt live, ne? Es ist ja jetzt nicht so, wie dieser Podcast hier, wo ich sagen kann, okay, jetzt haben wir uns irgendwie total verraten, ich schneide mir das irgendwie so zurecht, dass es passt.
Nee, das
live ist ja schon irgendwie.
Wenn du Scheiße baust, ist es nicht, du kannst es nicht umkehren.
Da muss man wirklich ganz vorsichtig sein, welchen Joke man macht und welchen nicht.
Absolut, ja. Und da gab es auch genug Sachen, wo man dann irgendwann mal nachher irgendwie Kritik bekommen hat, natürlich.
Ja, natürlich. Aber
oder auch mal ein bisschen Ärger von der Programmdirektion. Das kam auch schon mal vor.
Und wie bist du denn am Ende bei Delta gelandet? Also kannst du da.
Also ich hatte dann ja, wie gesagt, da 10 Jahre in Hamburg gearbeitet, hatte eine Show mit meinem früheren Kollegen Schmidt.
Das erinnere ich noch, Schwenker
und Schmidt, genau, richtig. Wir haben dann auch zusammen die Moderation bei den Hamburg Freezers gemacht und waren da in der Arena und haben dann da die Durchsagen gemacht und so weiter und dadurch die Show geführt. Das hat auch mega Spaß gemacht. Und dann war Schmidt aber irgendwann weg. Der ist dann, hat dann den Sender verlassen und dann war ich da halt alleine. Und dann war irgendwie auch bei mir so ein bisschen die Luft raus, weil ich wollte ganz gerne lieber wieder Doppelmoderation machen. Und dann hat Delta mich gefragt, könntest du dir vorstellen, zu uns zu kommen und bei uns die Morningshow zu machen? Und dann habe ich gedacht, ist ja eigentlich das, was ich haben wollte, eine Morningshow. Wenn sich die Chance jetzt bietet, klar, warum denn nicht? Und dann haben wir halt geschnackt und dann war ich wieder da.
Und Doppelmoderation ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher auch als Einzelmoderation, stelle ich mir so vor, weil man sich den Ball so ein bisschen besser zuspielen kann.
Das stimmt. Also du musst natürlich immer darauf achten, dass man sich gegenseitig nicht so ins Wort fällt und energisch ist, dass es quasi nur noch ein Brei ist oder so. Aber das ist ja genauso wie bei dir, den Podcast aufzunehmen. Du wartest dann ja auch, bis ich ausgesprochen habe oder umgekehrt. Manchmal lacht man dann ein bisschen viel oder jemand bringt nochmal irgendwie einen Spruch oder nochmal irgendwie einen Gag. Das ist dann ganz normal, das kennt man auch. Aber es ist schon ein bisschen einfacher.
Ja.
Aber auch mehr Verantwortung, weil du musst in der Doppelmoderation sich kurz zu halten. Das ist
schwierig,
schon,
ne? Schwierig. Ja, sich da, dass man da nicht ins Labern kommt. Aber ihr habt wahrscheinlich riesengroße rote Uhren, die euch immer ganz genau sagen, so, ihr habt jetzt noch 47 Sekunden und dann muss der nächste Track laufen, damit wir die Show so über die Runden bringen.
Nee, so ist es tatsächlich nicht ganz. Wir haben zwar Uhren und es gibt auch eigentlich so ein paar verstaubte Radioregeln, sag ich jetzt mal, in welchem Gebiet man irgendwie sein sollte an Zeit beispielsweise. Aber das machen Feist und ich eigentlich mittlerweile schon mehr nach Gefühl. Und wir werden Gott sei Dank auch von unserer Chefin laufen gelassen, wofür wir sehr dankbar sind und das auch sehr zu schätzen wissen. Und Gott sei Dank spiegelt sich das positiv in den Hörerzahlen wieder. Also von daher, wir sehen ja so ungefähr, ob die Zahlen jetzt irgendwie stabil bleiben, ob die Leute alle wegschalten, zu welcher Stunde sie dabei sind oder nicht. Und das ist zum Glück anscheinend alles okay.
Das habe ich mir auch tatsächlich aufgeschrieben, Thema Hörerzahlen. Ich meine, beim Podcast kriegst du es ja ganz gut wiedergespiegelt. So, ne, da hast du einfach Klicks. dran. Ist wie bei YouTube.
Ja.
Wie läuft, weißt du, wie das beim Radio läuft? Kriegt ihr, wie kriegt man denn da ein Feedback, okay, es läuft gut oder es läuft nicht so gut?
Oh, willst du das wirklich alles wissen? Das ist
also
eine komplizierte Wissenschaft.
Vielleicht versuche ich es. Ja, versuch mal so, dass ich es verstehe.
Okay, ich versuche es ganz einfach zu machen. Also, es gibt zweimal im Jahr gibt es für die Radiosender sogenannte Zeugnisse. Das ist die abgekürzt MA, die sogenannte Media-Analyse. Mhm. Die wird ganz klassisch aktuell immer noch per Telefon gemacht. Das heißt, die Leute werden wahllos angerufen, mittlerweile auch Handynummern. Das war vor ein paar Jahren nur Festnetz.
Erreicht jetzt bloß keinen mehr.
Was natürlich gemein ist. Und diese Umfrage, die geht tatsächlich so zwischen 20 und 30 Minuten. Das heißt, die musst du auch erstmal Zeit haben.
Ja.
Und dann wird halt von den Leuten das Hörverhalten abgefragt. Wie zum Beispiel, welchen Sender kennen Sie? Welchen Sender hören Sie eigentlich morgens immer? Können Sie sich daran erinnern, dass Sie irgendwelche Sender irgendwie da und da gehört? Sagen Ihnen die und die Namen was und so weiter? Und je nachdem, wo dann irgendwie das System die Striche einordnet in der großen Excel-Tabelle, wird dann quasi nachher eine große Auswertung gemacht. Und dann gibt es einmal im Frühjahr, nämlich im März gibt es die Zahlen. Und dann nochmal im Juli. Oder April, nee, April und Juli. Genau, da gibt es dann die Zahlen und da sieht man dann halt quasi, wer wie viel Hörer und Hörerinnen hat.
Das ist ja schon spannend, so, ne? Ich denke mal so, ja. So, jetzt haben wir mal ein Meeting und check mal, und da ist man wahrscheinlich so,
Ne, die kann jeder sehen. Du kannst, okay. Es gibt genug Internetseiten, wo man genau diese Hörerzahlen einsehen kann. Und da sitzen wir natürlich dann schon sehr gespannt davor immer, weil wir wollen ja wissen, okay, wie kommt das an, was wir machen? Haben wir mehr oder haben wir weniger? Und ist ja auch ein wirtschaftlicher Gesichtspunkt, weil. Ja. Ja, danach die Werbung auch berechnen. Ich arbeite ja für einen Privatsender.
Ja,
das heißt also, wir haben kein Geld aus dem öffentlich-rechtlichen Topf.
Also meine GEZ geht leider nicht an
das, euch. Das, was alle irgendwie überweisen müssen, genauso wie ich auch, davon bekommen wir als Privatfunk gar nichts. Das heißt, wir sind rein auf Werbung angewiesen.
Und jetzt wollte ich aber nochmal kurz zurückkommen, dein Tagesablauf. Du hast uns jetzt gesagt, okay, du fährst ja jetzt früh los, ne, machst dich fertig, sitzt dann da und machst deine Show. Aber damit ist ja der Job als Moderator ist ja, wenn ihr, ich sag mal, in die nächste Show übergebt, ist ja dein Job noch nicht zu Ende.
Nee, lange nicht. Nein. Nee. Also die wird abgegeben. Dann haben wir jeden Tag erstmal ein bisschen Zeit zur Nachbearbeitung. Das heißt also, wir können nochmal überlegen, okay, was waren so die Highlights aus der heutigen Sendung, um Werbung zu machen für unsere Sendung. Das heißt, da werden im Programm verteilt an dem Tag immer noch so ein paar kleine Schnipsel eingespielt. Ne? Ah, ja. Das gab es heute Morgen bei Schwenker und Feist. Stimmt. Morgen wieder ab 16:45. Da gucken wir, okay, was müssen wir rausschneiden aus der Sendung. Auch das machen Feist und ich selber. Auch das macht niemand für uns. Könnten wir wahrscheinlich auch machen lassen, aber warum? genau, und dann geht es in die Konferenz und in der Konferenz wird dann quasi, da sind alle zusammen, alle aus dem ganzen Sender sind dann einmal zusammen, meistens in der Videokonferenz und da wird besprochen, was gab es vorher, was gab es am Vortag, was haben wir online gemacht, Feedback natürlich, ist irgendwas besonders gut gewesen, war irgendwas unverständlich und dann wird geplant, was machen wir morgen und was machen wir eventuell nächste Woche.
Ach krass, und auf dem Weg zur Arbeit bist du doch wahrscheinlich, also so stelle ich es mir vor, du checkst doch dann schon mal die Nachrichten und all sowas, dass du so ein bisschen up to date bist. Okay, alles klar, heute großes Thema, gestern zum Beispiel, was weiß ich hier, die Geiseln wurden freigelassen, dass du dich auf solche Themen wahrscheinlich dann schon vorbereitest, so ein bisschen, dass du weißt, okay, was ist gerade tagesaktuell. Das stelle ich mir manchmal auch sehr spannend vor, wenn du mal wirklich so ein hartes Thema hast, weiß ich nicht, keine Ahnung, fällt mir jetzt dummerweise gerade ein, zum Beispiel so ein Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt oder so, ne, dass du denn da schon dir Gedanken machst, oh, wie gehen wir mit diesem Thema um? Das stelle ich mir halt auch nicht immer einfach vor. Ich meine, wie du schon sagst, ihr habt ja auch Comedy-Elemente. Ihr seid ja auch so als lustige Typen bekannt. So, wenn man auf Delta beim Insta-Feed mal guckt, da sieht man ja auch eure Videos teilweise. Das ist ja schon, es soll Spaß machen und erheitern, ne?
Genau.
Das ist ja wahrscheinlich, wenn du denn weißt, okay, krass, heute haben wir ein richtig krasses Thema, das macht ja wahrscheinlich auch was mit euch und der Stimmung in der Show dann wahrscheinlich.
Ja, also wenn ich zur Sendung fahre, dann ist es so, dass ich eigentlich nur News-Podcasts höre, um einmal mir ein Update zu geben, was war gestern Abend noch, was ist in der Nacht vielleicht noch passiert. Das heißt, ich bin eigentlich schon relativ gut informiert, wenn ich bei der Sendung ankomme. Da habe ich ja quasi eine Stunde Autofahrt für Zeit. Dann kann ich mir die ganzen News-Podcasts irgendwie geben, die ich gerne höre, die mich am besten irgendwie informieren, wo ich weiß, okay, darüber redet die breite Masse. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen deeper von der Recherche und so weiter. Aber diese ganzen schweren Themen, die lassen wir eigentlich meistens, jedenfalls am Morgen, lassen wir sie meistens in den Nachrichten. Wir haben die ja abgebildet und das heißt, die Leute bekommen das ja einigermaßen mit. Mhm. Wenn Feist und ich sagen, okay, dazu müssen wir jetzt nochmal irgendwie einen besonderen Fakt machen oder selber nochmal, weil es uns selber irgendwie catcht, irgendwie nochmal drüber reden, dann können wir das machen. Aber dann immer wieder mit dem Hinweis, okay, mehr dazu bei uns auch gleich in den Delta News.
In den Delta News, ja
macht's. Aber normalerweise suchen wir uns diese Themen nicht raus, es sei denn, es ist unser Tagesthema. Also wir haben jetzt keine Angst vor. Und wir sind ja auch erwachsen, also wir können ja über jedes Thema einigermaßen gut sprechen. Du musst halt irgendwie bei vielen Sachen aufpassen, dass du keine Wertung reinbringst.
Das ist, glaube ich, schwierig, so dieses neutral bleiben, ja. Keine Wertung reinbringen. Ja, weil das dann natürlich auch wieder für Kritik sorgen kann. Nochmal zum Thema Technik, du hattest es vorhin gesagt. Also ich kenne Radiostudios nur ne, aus den sozialen Medien. Ich war tatsächlich mal in einem, ist mir eingefallen.
Ja?
Und zwar im Funkhaus damals von Antenne Mecklenburg-Vorpommern.
Okay.
Da war ich bei der Telekom, bei der Ausbildung und da haben wir einen Telefonanschluss. Und ich kann mich noch erinnern, Maren Bockert hat da moderiert. Die war ja früher, später auch in Hamburg.
Ja, die war bei mir. Die ist ja meine Kollegin.
Ja, genau.
Gewesen,
ja. Und das ist ja auch schon das ist 20 Jahre her oder so. Und ich fand es ultra spannend. Da waren 1 Million Knöpfe und ja. Alle. Und dann stand ich da neben so einem Moderator. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Auf jeden Fall leuchtete dann da irgend so eine rote Lampe. Und dann hat er halt erzählt. Und dann ist mir erst bewusst geworden, dass er gerade live ist. Das heißt, ich hätte jetzt alles brüllen können, was ich will.
Ja.
Und alle hätten es gehört.
Richtig.
Und ich hatte aber einen riesen Respekt vor dieser ganzen Technik, die da stand. Und du sagst jetzt, ihr macht das schon alles selber hier mit Jingles reinspielen und so. Also Ist das ein großer technischer Aufwand? Stelle ich mir jedenfalls so vor.
Das denkt man immer. Viele Sachen kann man natürlich auch automatisieren. Das heißt also, wenn du beispielsweise ein Element hast, ein Sound-Element, was den einen Song mit dem nächsten Song verbindet, dann kannst du den natürlich, wie wir es nennen, per Hand fahren, indem du selbst die Knöpfe drückst und die Lautstärke runter und hoch schiebst. Oder du setzt es einfach, weil wir sind mittlerweile im Computerzeitalter längst angekommen. Du kannst es auch einfach reinziehen und dann den Automat die Lautstärke machen lassen. Du sagst halt, wann er wo was machen soll. Das machst du einfach nur mit so ein paar Pfeilen, die du dann im Computerprogramm setzt und dann macht die Maschine das automatisch. Also das kann man auch machen, aber gelernt habe ich das Ganze tatsächlich alles per Hand zu machen. Und? Also ich könnte es im Notfall auch so, wenn alles ausfällt. Ich habe sogar teilweise noch gelernt, irgendwie im Notfall mit CDs irgendwie zu fahren. Also ich wusste, ich habe damals noch, als ich angefangen habe, habe ich noch irgendwie Listen bekommen, wo die komplette Musik einmal ausgedruckt wurde, jeden Tag.
Ach.
Damit ich weiß, wann welcher Song kommt. Und dahinter stand dann immer, auf welcher Notfall-CD welcher Track der Song ist,
ja.
Falls der Hauptrechner abraucht
und
ich alles von CD-Player fahren müsste. Also selbst das konnte ich tatsächlich noch. Habe ich zum Glück so gut wie nie gebraucht. Ist irgendwie ein, zwei Mal vorgekommen, irgendwie für eine Viertelstunde. Aber dann war auch schon wieder gut. Aber jetzt macht das alles der Notfallrechner. Das heißt also, wenn jetzt irgendwas ausfallen sollte, wenn du einen Totalausfall vom Hauptsystem hast, dann greift einfach System Nummer 2. Dann hast du halt irgendwie in 5 Sekunden eine komische Pause und alle wundern sich, wieso kommt da jetzt nichts. Dann läuft schon wieder Musik und dann hat der Notfallrechner übernommen.
Ach krass. Also ja gut, macht durchaus Sinn, dass man da Backup-Systeme hat.
Klar.
Und musstest du, also habt ihr eine Sprachausbildung bekommen irgendwie, dass man wie läuft sowas ab, dass also wie gesagt, wenn ich mich manchmal selber höre, wenn ich jetzt hier dann auch wieder Pause, dann zu schnell geredet, zu langsam geredet, andere ins Wort gefallen, 44 mal M gesagt, gerade wenn ich so Sätze anfange, immer so weil meine Gedanken manchmal schneller sind als mein Mund.
Ja.
Wie ist das bei dir abgelaufen? Kannst du dich daran erinnern?
So? Ja, das weiß ich noch. Bei mir ist es so abgelaufen. Ich komme ja aus Oldenburg in Niedersachsen und dementsprechend hatte ich ein Bremer Dialekt, ein Bremer Slang und der wurde mir dann hier so ein bisschen abtrainiert. Ne? Anstatt, dass ich irgendwie Konzert gesagt habe, habe ich Konzert. Weißt du, Erd. Es ist bei uns ein bisschen breiter, aber Bremer breit.
Ja.
Und das hat dann tatsächlich eine Sprechtrainerin bei mir wieder rausgeholt. Und dann hat sie mir das beigebracht. Aber ehrlich gesagt, wenn ich irgendwie privat rede oder wenn ich zu Hause in Oldenburg bin, mal zu Besuch oder so, dann spreche ich wieder genauso, wie ich als Kind und Jugendlicher auch gesprochen habe.
Also du kannst ja schon so...
Ich kann das switchen, ja,
richtig. Einen Schalter umlegen.
Ja.
Ja, mir wird ja auch immer gesagt, ich komme ja aus Schwerin, ne? Schwerin ist für mich immer Hamburger Speckgürtel, das sind 100 Kilometer.
Ja.
Aber ich immer dieses am Ende. Ich sage halt immer Alter und so. Das kriege ich auch nicht mehr raus. Was ich dich auch nochmal fragen wollte, du bist ja jetzt eine Person des öffentlichen Lebens.
Ja.
Kann man ja so sagen. Also,
ja, wenn man will, ja.
Wenn man will, ja. Der Vorteil ist es ja, wenn man beim Radio arbeitet, war es früher zumindest, in der Regel weiß keiner, wie du aussiehst. Du kannst dich im Leben normal bewegen. Jetzt mittlerweile seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren nutzt ja auch das Radio soziale Medien. Das heißt, man hat schon irgendwann ein Gesicht zu der Stimme.
Ja.
Wie ist das? Wird man schon erkannt? So, dass die Leute anhand der Stimme oder sagen, hey, habe ich schon mal gesehen irgendwie?
Ja, kommt vor. Zum Glück aber werde ich nicht so oft darauf angesprochen, was ich eigentlich ganz angenehm finde.
Ja,
nicht, weil ich irgendwie denke, ich will mit den Leuten nichts zu tun haben, das überhaupt nicht. Aber ich glaube, wenn das so häufig passieren würde, dass ich darauf angesprochen werde, wie es wahrscheinlich passiert, dass ich irgendjemand überlegt, Moment mal, habe ich den schon mal gesehen oder habe ich die Stimme schon mal irgendwo gehört? Ich glaube, das würde mir vielleicht sogar ein bisschen Unbehagen bereiten. Ich mag das ganz gerne, dieses leicht Anonyme, dass ich irgendwie so denke, so hey, super, ich bin im Radio, das heißt, ich kann aussehen, wie ich will. Also ich kann jetzt auch mal irgendwie, keine Ahnung, in einer Jogginghose ohne gemachte Haare irgendwie zum Einkaufen gehen und muss mir nicht irgendwie Sorgen machen, dass irgendjemand denkt, Gott, was ist das denn privat für ein Vollassi? das ist schon ganz schön eigentlich. Aber das kommt schon häufiger vor, ja.
Ja, ja, stelle ich mir witzig vor.
Und ich, wie gesagt, ich möchte nicht wissen, wie oft es dann doch irgendwie vorkommt, dass die Leute irgendwie sich was denken. Aber
weil sich nicht trauen.
Keine Ahnung, Postbote bei uns, der Paketbote hat irgendwie gefragt, so bist du Schwenker von so und so. Ja. Neulich, als wir Kindergeburtstag irgendwie hatten bei einem Bauernhof in Borstel-Hohenraden, da hat dann irgendwie die Anne, heißt sie, die hat dann irgendwie gesagt so, irgendwie, ich glaube, deine Stimme kenne ich aus dem Radio. Und ich so, ja, das kann sein. Und dann stellte sich raus, die hören halt jeden Tag morgens unsere Sendung und so weiter. Und dann kommen natürlich auch die Fragen und ist auch alles total nett und cool. Und da habe ich auch kein Problem mit. Aber ich finde es eigentlich schon ganz schön, jedenfalls zu denken, dass ich relativ anonym unterwegs bin.
Ja, das glaube ich. Also man kann es ja sagen, unsere beiden Kinder sind zusammen in die Kita gegangen. Ja. Und ich habe das überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, ehrlich.
Schön, ne?
Ja, es ist so... Weiß nicht, die Kinder unterhalten sich ja untereinander, aber Joshi hat das nie erzählt irgendwie. Und irgendwann habe ich das dann per Zufall irgendwie, weil ich eure Show auch viel gehört habe.
Ja.
Ich so, aber gut, dadurch, dass du natürlich morgens immer schon auf der Arbeit warst, hatten wir wenig Berührungspunkte irgendwie. Ja. Wenn man vielleicht mal auf irgendwelchen Kita-Festen oder so, da ist es ja meist eine Masse von Menschen, da ist es dann vielleicht nicht so aufgefallen. Aber ich dachte auch so, hey, krass, okay, alles klar. Wen man nicht alles so per Zufall schon mal gesehen oder gekannt hat.
Ich habe das aber unseren Kids tatsächlich auch immer gesagt, so geht da bitte nicht mit hausieren. Also nicht jetzt irgendwie, den Leuten erzählen, ey, mein Papa ist übrigens im Radio und so weiter, das ist der und der. Wenn ihr gefragt werdet, sollt ihr natürlich nicht lügen, aber geht damit lieber nicht nach vorne.
Ja.
Weil ich möchte auch nicht, dass meine Kids geärgert werden, weißt du?
Ja.
Weil ich sag halt schon viel, oder Feist und ich reden halt schon viel. Wir machen viele Gags, viele dumme Gags teilweise auch. Manchmal ist das Kleinhirn dann nicht ganz so schnell, dass es einen vielleicht bremst und dann bringt man vielleicht auch mal einen blöden Spruch.
Ja.
Oder man hat vielleicht mal beim Stau nicht recht oder da ist gar kein Unfall mehr oder das war doch nicht Sonne und dann doch Regen und so weiter.
Ja.
Und ich will halt nicht, dass es dann irgendwie bei meinen Kindern irgendwie ankommt von wegen, hey, dein Papa, er hat aber gesagt das und das und mein Papa hat gesagt, du bist doof, weil das war falsch und so. Und deswegen habe ich mir gedacht so, ey komm,
finde ich auch.
Sag's mal lieber gar nicht, wenn ihr gefragt werdet, braucht ihr aber nicht lügen.
Ja, finde ich aber auch total richtig so. Ich möchte nochmal jetzt ein bisschen zurückschrauben. Was hat Corona damals mit euch oder mit euch als Sender gemacht? Weil ihr, ich weiß gar nicht, ich arbeite ja zum Beispiel für eine Telefongesellschaft. Ne? Das heißt, ich gehörte als, wie hieß denn das damals, diese wichtigen Sachen wie Feuerwehr, keine Ahnung, Polizei, die durften alle arbeiten, die durften alle trotzdem ins Büro gehen, keine Ahnung. Und wir hatten auch die Sonderrechte, Kinder durften in die Kita, weil wir halt, wie hieß denn das damals, ich weiß es gar nicht mehr.
Hattest du auch diesen Zettel, dass du unterwegs
sein durftest? Ja, genau.
Den hatte ich auch im Handschuhfach,
ja, warum
ich denn überhaupt draußen bin im Lockdown.
Ja, genau. Und Systemrelevanz hieß das.
Systemrelevante Gruppe.
Genau, systemrelevante Gruppe, weil wir dafür sorgen mussten, dass die Telefonnetze halt laufen. Ne?
Ja.
Und wie war das bei euch? Also durftet ihr dann trotzdem noch in den Sender? Habt ihr euch da Glasscheiben aufgestellt? Wie lief das bei Corona bei euch ab?
Also wir durften schon in den Sender, aber natürlich nicht alle, sondern nur die Sendung gemacht haben. Das heißt nur die aktiv am Mikrofon waren für Live-Moderation. Die durften halt in den Sender kommen. Oder mussten auch teilweise tatsächlich, weil die Show musste ja weitergehen und die Infos haben sich natürlich alle geändert und so weiter. Du hast ja quasi eine Zeit lang nur noch über Corona gesprochen. Aber wir konnten uns trennen, weil wir haben ja zum Glück mehrere Studios und nicht nur eins. Und wir haben auch viele Aufnahmeräume. Und zum Glück war direkt an unserem Hauptstudio, war direkt danach ein weiterer Raum, wo eine komplette große Glasscheibe war, wo ein weiteres Studio drin war und diese Studios konnten wir zusammenschalten. Das heißt also, wir waren getrennt, räumlich und auch durch eine Scheibe natürlich, also komplett zwei verschiedene Räume, konnten uns aber zum Glück durch die Scheibe die ganze Zeit sehen. Also der Unterschied war jetzt nicht so riesengroß und das konnte man alles aus dem Hauptstudio fahren. Und ansonsten natürlich dann, sobald du den Raum verlassen hast, Maske auf, zur Toilette, nach der Sendung, ab nach Hause, Rest Homeoffice und solche Sachen.
Ja.
Und alle anderen, die Redakteure und Redakteurinnen und alle, die irgendwie auch Sachen von zu Hause machen konnten, wie zum Beispiel irgendwelche Beiträge sprechen für Sendungen, die halt vorproduziert sind, wie beispielsweise abends einige Spezialsendungen oder so. Die sind dann teilweise vorproduziert worden, also aufgenommen worden. Mhm. Und das konntest du auch super von zu Hause machen. Dann hat jeder so ein Homeoffice-Kit bekommen. Mhm. Und dann hattest du halt ein Mikro in einer einigermaßen vernünftigen Qualität. So ein Pult, wie du es hier auch hast, zum Podcast aufnehmen.
Und dann habt ihr euch einfach habt ihr euch in den Wandschrank gesetzt, weil da der Klang am besten war.
Ja, tatsächlich sind die Leute, die das dann irgendwie gemacht haben, die sind auch schon so ein bisschen mit Leidenschaft zum Glück dabei und haben dafür gesorgt, dass es einigermaßen gut klingt. Aber die Technik ist auch heutzutage so gut, dass du das bis aufs Badezimmer eigentlich fast wirklich überall hättest machen können.
Und man
hört es nicht mehr so groß.
Das ist wirklich krass. Also
wird
auch
viel gefiltert.
Ja. Auch mit KI-Unterstützung, was man teilweise, da hatte ich, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, wir waren nämlich mal, ich habe auf einer Messe, ein Interview gefilmt.
Ja.
Und ich habe die Aufnahmen nachher gehört, du hast nichts verstanden, gar nichts, ne? Weil das so laut war. Und dann habe ich so einen KI-Regler gehabt, Voice Isolation. Und das ist, als wenn sie in einem Studio neben dir stehen und auf einmal passte das Bild aber gar nicht mehr zum Ton. Weißt du, da unterhalten sich zwei, es gehen hunderte Leute um die rum und die beiden, ja, wir unterhalten uns hier, bla 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 und du bist hier und da da da. Und es ist, als wenn du im Studio warst, deswegen musste ich dann so ein bisschen wieder Hintergrundgeräusche reinmachen, weil es sich einfach so unnatürlich angehört.
Ja, ist abgefahren, echt.
Ja, und hast du auch bestimmt dann auch, ich meine, du kommst aus der Musik und du bist Moderator. Ich kann mir vorstellen, dass in deinem Keller auch ein bisschen Technik rumsteht.
Ja.
Ich
hätte die Möglichkeit auch, also was an Technik da ist und vom Setup, wie der Raum aufgebaut ist, hätte ich auch die Möglichkeit, mich von da aus direkt in den Sender zu schalten. Mhm. Also das würde auch theoretisch sogar gehen.
Ach krass.
Dann hast du zwar eine ganz leichte Latenz, also eine ganz kleine Zeitverzögerung, aber da lernst du relativ schnell mitzuarbeiten. Also wenn ich jetzt mal irgendwie ausfallen sollte oder keine Ahnung, die Autobahn ist kaputt und ich komme nicht rüber, dann könnte ich theoretisch auch von zu Hause senden. Aber es muss jemand im Studio sein und mich fahren dann. Irgendwer muss im Studio dann halt schon ein, zwei Knöpfe drücken, von zu Hause direkt. Die Technik habe ich nicht zu Hause. Aber gibt es auch.
Gibt's, ja klar.
Das gibt es auch. Du könntest auch, hatte ich auch in der Corona, wenn du mit anderen Kolleginnen und Kollegen von anderen Sendern gesprochen hast, die haben teilweise wirklich zu Hause aus ihrem Schlafzimmer die komplette Sendung gefahren und ging auch.
Ja, wir hatten das ja auch zweimal oder dreimal jetzt, dass André oder ich war im Urlaub und wir haben dann auch über Remote quasi den Podcast aufgenommen. Und diese leichte Latenz, manchmal hast du es denn gemerkt so, dass man sich dann ins Wort gefallen ist. Was hast du gerade so? Ja. So, das ist denn, okay, aber gut, das ist ja dann auch bei euch die Ausnahme irgendwie.
In der Arena war das krass, als wir Eishockey-Moderation gemacht haben.
Ja.
Da hattest du halt aufgrund der Funkstrecke, die du halt hast, hattest du halt immer einen Knopf im Ohr. Und das, was du gehört hast, hast du halt irgendwie so, keine Ahnung, halbe Sekunde später.
Oh, das ist ganz anstrengend.
Und du hörst dich aber über die Boxen, hörst dich dann über den Kopfhörer, sagst aber schon was und dann noch mit einem Moderationspartner das zusammen zu machen. Das war in der Anfangszeit echt ein bisschen weird, aber dann nach 4, 5 Mal ist es auch okay.
Ja, das wäre jetzt tatsächlich der nächste Punkt. Du hast, also ihr wart Stadionsprecher bei den Freezers damals?
Arenasprecher.
Stadion
heißt 50 Cent in die Kasse, aber da es die Freezers nicht mehr gibt,
ist
alles gut.
Okay, Arenasprecher bei den Freezers damals. Und das ist ja keine Moderation, das ist ja dann nur, ich sag mal, hey, XY hat ein Tor geschossen, das ist ja, tatsächlich auch so, dass man das Spiel dann so ein bisschen moderiert?
Nee, du moderierst das Spiel nicht für den Sender, das haben für den Sender quasi die Sportredakteure gemacht, aber Schmidt und ich waren auch auf dem Eis, wurden dann die ganze Zeit gefilmt, das ist dann oben auf diesen riesengroßen Fernseher, auf dem Tube läuft und haben dann da die Leute begrüßt, denen erzählt, was haben wir heute vor, dann wurden auch Spiele gemacht in den Pausen, die haben wir halt auch irgendwie alle moderiert, wir waren im Umlauf und so, guck mal hier, es gibt irgendwie bei unserem Merch-Shop gibt es jetzt irgendwie unser Maskottchen Stanley, gibt es für 19,99 und so weiter, seid schnell, ist limitierte Auflage und sowas haben wir dann halt gemacht, also wir sind da echt viel rumgerannt, auch in der Pause,
weil es
dann irgendwie hieß, so, du musst jetzt irgendwie Block D und so weiter und dann bist du in 2 Minuten bitte da und da auf der ganz anderen Seite, also mit dem Fahrstuhl wieder hoch, einmal rumrennen und so weiter und dann zum Spiel aber wieder unten an der Bande, weil du dann ja wieder die Ereignisse aus dem Spiel halt moderiert hast und das war anstrengend, aber auch spannend und geil.
Ich finde ja Eishockey, ich war ein paar Mal bei den Freezers, da stelle ich mir, also wenn man es live moderieren müsste, also ich stelle es mir jetzt vor wie im Fernsehen, ne? Also wenn er dann sagt, und am Puck ist der, Eishockey ist ja so verdammt schnell, ich kriege es ja schon mal Fußball nicht hin, weißt du, ich freue mich immer, wenn Spieler ein spezielles Aussehen haben, dass du sie sofort auf dem Platz identifizierst. Okay, du weißt, der steht im Tor, der ist im Sturm, aber was da in der Mitte passiert, und dann passt der zu dem, und dann beim Eishockey, das stelle ich mir unfassbar anstrengend vor. Vor allem, die sehen ja in ihrer Kluft ja doch alle relativ gleich aus, muss man ja einfach sagen.
Ja, das stimmt.
Und war das dann, habt ihr das dann quasi für euch gemacht oder war das von Delta Radio irgendwie gesponsert?
Dass nee, es war nicht Delta, das war Alster Radio
damals. Alster Radio damals.
Und Alster Radio hat die Medienpartnerschaft für die Freezers bekommen. Die haben also gesagt, wir arbeiten jetzt zusammen. Und damals war es halt dann gang und gäbe, dass der Medienpartner, in diesem Fall dann Alster Radio, auch den oder die Arena-Sprecher stellt. Mhm. Und unser Chef damals hat dann gesagt, da nehmen wir mal Schwenker und Schmidt. Und dann sind wir da so reingewachsen. Und wir hatten vorher, ich hatte ja vorher gar keine Ahnung von Eishockey. Ich habe es mal ein paar Mal gesehen und fand es irgendwie auch spannend. Ja. Aber sonst habe ich, wenn ich irgendwas geguckt habe, dann vielleicht eher Fußball oder mal Tennis oder so. Jetzt aber auch nicht so intensiv, wie andere das dauernd am Wochenende machen.
Ja.
Aber von Eishockey hatte ich erstmal keine Ahnung und musste dann da einfach mal reinwachsen. Aber die Fans waren cool, der Club war cool, die haben uns alle irgendwie die Zeit gegeben, die wir gebraucht haben. Wir haben uns da auch reingefuchst und hatten da auch mega Bock drauf und ich glaube, das haben die Leute auch gemerkt, dass wir da Bock drauf haben, das zu lernen und dementsprechend waren sie dann auch geduldig mit uns und haben uns auch so die Anfangs- oder die Anfängerfehler wahrscheinlich schnell verzeihen können. Aber das ist echt, war eine coole Family, kann man nicht anders sagen.
Ja,
Eishockey-Family, die Fans und so weiter, der Freezers, die Leute von den Freezers und der Club selber in der Geschäftsstelle, das war echt cool, das hat Spaß gemacht, die waren alle nett.
Ja, und ich war ja, wie gesagt, auch ein paar Mal bei den Freezers, hab zugeguckt, irgendwie die Spiele und das ist schon eine andere Community als zum Beispiel beim Fußball irgendwie. Viel mehr Zusammenhalt und so. Das ist schon, hat schon Spaß gemacht. Schade, dass es die Freezers so nicht mehr gibt.
Ja,
und sehr. Wir hatten ja auch, du kennst auch Mintra auch, ne?
Ja,
also, Mintra, die da die erste Athletiktrainerin als Frau in Deutschland, die Freezers da fit gemacht hat. Da, sie hat letztens irgendwie, das ist ja jetzt auch bestimmt 10 Jahre her, sagte sie, 10, 11 Jahre ungefähr. Und da hat sie so ein altes Mannschaftsfoto, hatte sie letztens gepostet. Diese ganzen Schränke und Mintra mit ihren 1,60 Meter, ganz klein und zart.
Habe ich auch gesehen. Habe ich ihr ein Like gegeben und geschrieben, so, ey, lieb's einfach.
Ja.
Und sie, ja, ich auch.
Ja, es ist einfach. Und da sieht man auch mal wieder, wie klein die Welt ist. Ne?
Ja.
Dass die Leute sich doch über 1000 Ecken doch irgendwie kennen. Ja, aber Stadionsprecher stelle ich mir auch total spannend vor. Und ich finde, wenn man da einen guten Job macht, dann ist das macht ja auch was mit der Stimmung. Wenn du da jemanden hast, der nur so erzählt, so hier Tor durch die Nummer 5, bla, das ist ja ein ganz anderes Feeling.
Ja.
Und ich finde, da hat man schon eine Verantwortung, weil so eine Stimmung in so einem Stadion, das hängt ja auch schon ein bisschen auch von der Moderation dann ab.
Ja, wir durften auch nicht so sehr aufdrehen da, weil wir sind ja dann im Endeffekt, wenn wir dann die Durchsagen gemacht haben, sollten wir eigentlich auch neutral sein, weil wir dann quasi für die Liga, für die DEL da waren.
Ja.
Und da gab es natürlich auch mal Spiele, vor allem gegen den Erzrivalen Eisbären Berlin. Was aber eine Firma war, aber egal. da ging es dann so hoch her und so weiter, dass wir dann teilweise aufgesprungen sind. Ich habe vor Enthusiasmus, sage ich jetzt mal, irgendwie meinen Kugelschreiber gegen die Scheibe geschmissen, weil ich mich so gefreut habe, dass da ein Tor gefallen ist und wir dann doch nochmal das Spiel gedreht haben, wo wir dann auch irgendwie ermahnt wurden, von wegen so, ey, ihr müsst neutral bleiben. Ja, klar, wir bleiben cool, wir bleiben neutral, natürlich. Aber in Wirklichkeit war das natürlich unser Club quasi, den wir da angefeuert haben.
Ja, klar.
Aber das machen ja alle Stadionsprecher für ihre Clubs. Also von daher,
da ist natürlich,
aber eigentlich, ja, wenn man es jetzt mal runterbricht, musst du dann in dem Moment neutral sein. Aber wie willst du das machen?
Ja, natürlich. Ich meine, Stübi zum Beispiel als HSV-Stadionsprecher, der hat natürlich auch denn die Raute im Herzen und freut sich natürlich dann, wenn der eigene Verein dann natürlich gewinnt oder ein Tor schießt.
Aber Eishockey-Fans sind cool, muss ich sagen, weil auch wenn sie sich total gegenseitig ärgern, dissen, online bepöbeln und so weiter, liegen sie sich dann doch irgendwie nach dem Spiel dann teilweise doch in den Armen. Also oft jedenfalls. Und das fand ich immer bewundernswert, dass man einfach quasi so diese Rivalität zwar auch fühlt und mit Leidenschaft mitmacht, aber nicht übertreibt.
Ja, es ist nicht diese Aggressivität wie beim Fußball, habe ich so das Gefühl.
Nee.
Ich kenne das halt auch von anderen Sportarten. Ich habe ja selber ganz lange Football gespielt und da hast du das auch, ne? Wenn hier damals die Sea Devils gespielt haben oder so. Football ist halt dann eine große Family irgendwie.
Ja.
Und auch als Spieler zum Beispiel, ich fand es immer total cool. Wir haben wirklich damals gespielt und auf dem Feld keine Freunde, echt. Wir haben uns da echt wehgetan teilweise und haben da Leute wirklich krass aus dem Leben geschossen, in Anführungszeichen. Und hinterher hängst du dann trotzdem am selben Bierwagen und da hast du mir aber ganz schön eine mitgegeben, ja, und du mir dafür später auch. Und dann ist halt alles wieder cool. Und so finde ich, sollte Sport auch sein. Deswegen, ich mag Eishockey so gerne, ich sage jetzt mal Aggressivität, diese Schnelle auf dem Platz, aber hinterher sind alle fein miteinander und so sollte Sport ja auch sein, finde ich irgendwie. Und jetzt hast du ja berufsbedingt doch bestimmt auch mal den ein oder anderen Promi mal getroffen irgendwie. Bist du da aufgeregt? Wie geht man damit um, wenn man weiß, okay, heute treffe ich, weiß ich nicht, XY?
Also das ist, du bereitest dich vor auf das Interview, wenn es meistens sind, ist ja Interviews. Oder meinetwegen, du hast irgendwie eine Bühnenmoderation, wie zum Beispiel bei uns dann meistens die Kieler Woche oder so, wo dann die Leute irgendwie Backstage sind und so weiter. Dann schnackst du nochmal ganz kurz vorher mit denen, ist hier irgendwas wichtig, sollen wir irgendwas ansagen, kommt demnächst irgendwie eine Single raus, wissen wir meistens. Oder, keine Ahnung, möchtest du noch irgendwie was Spezielles haben und so weiter. Und je nachdem, was es ist, kannst du es dann ja in deine Moderation oder Anmoderation dann irgendwie einbauen. Und Interviews laufen halt ganz normal ab, je nachdem, was für Fragen du stellen möchtest natürlich. Aber ja, du bist natürlich manchmal ein bisschen aufgeregter, manchmal aber auch nicht. Aber ich bin tatsächlich jemand, der da gar nicht so scharf drauf ist. Ich weiß, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die mögen das sehr gerne in der Radiolandschaft. Die machen das teilweise nur deswegen, weil, damit sie die Stars interviewen können.
Ja, das ist mal
ganz plump.
Ja.
Und irgendwie noch ein Selfie haben und so weiter. Mir ist das gar nicht so wichtig. Da bin ich vielleicht, was das angeht, irgendwie nicht so der ganz normale Radiomoderator.
Ja,
aber ich denke mir immer so,
ja
wenn es andere machen wollen, dann sollen sie es gerne tun.
Ja, und vor allem es sind ja auch Menschen wie du und ich, ne? So,
genau.
So, das habe ich jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen durch diese Kamerajobs, die ich manchmal mache. Erstens erkenne ich die meisten Leute immer gar nicht. So, ich war jetzt zum Beispiel in Norderstedt, da war ja ein Festival und da waren dann auch Bands von denen, wo ich Lieder tatsächlich auch kenne,
ja.
Aber hätte ich den auf der Straße erkannt, ich hätte den niemals erkannt, so.
Ganz oft so.
Und ja. Genauso gehe ich dann auch mit den Leuten um. Ich denke mir auch immer so, ja, okay, das ist dein Job, du machst das so, du machst es irgendwie gut. Aber im Endeffekt bist du nicht anders als ich irgendwie. Und ich versuche auch immer, das dann so zu sehen, weil sonst stehst du halt immer da wie so und denkst so, okay, alles klar, das ist der und der.
Ja, so ein bisschen nervös ist man eigentlich immer.
Ganz ja.
Egal, ob du mit dem telefonierst, ob du den bei der Bühne hast oder so. Und je nachdem auch, wer es ist und je nachdem, wie sehr du auch Fan von der Mucke bist oder von der Kunst, ist natürlich auch immer noch was anderes. Und da gibt es wahrscheinlich auch einige, wo man dann mehr und weniger aufgeregt ist. Aber ja, ich versuche das eigentlich genauso zu sehen. So nach dem Motto, ey, wir sind einfach zwei Menschen, die hier schnacken und wer was beruflich macht, ist jetzt eigentlich erstmal egal.
Ja.
Ich möchte jetzt was über dein Schaffen und über deine Kunst wissen, habe mir deswegen Fragen überlegt, die hoffentlich nicht schon 1000 Leute vorher gestellt haben. Ne?
Ja.
Zum Beispiel sowas wie so eine Standardfrage, wie bist du zur Musik gekommen, kann wahrscheinlich niemand mehr hören.
Ja.
Da kann man dann vielleicht mal ein bisschen mehr nach Gefühlen oder Lebenssituationen irgendwie fragen. Aber im Endeffekt ist es ja ein ganz normales Gespräch.
Ja, du bist also keiner, der Promi-Unterschriften sammelt.
Nee, und auch nicht die Selfies. Also ich könnte super viele Selfies schon irgendwie haben von Leuten, die man irgendwie getroffen hat und so weiter, mit denen man irgendwie abgehangen hat oder auch irgendwie, keine Ahnung, nach dem Konzert nochmal irgendwie ein bisschen was getrunken hat und so weiter. Aber es ist mir persönlich gar nicht so wichtig.
Nee, tatsächlich, ich habe ein einziges Selfie jetzt gemacht und das war mit König Boris von Fettes Brot.
Okay, ja.
Weil ich ihn einfach, den habe ich schon 1995 gehört, in der Schule damals so.
Ja.
Und das war mir auch furchtbar unangenehm, so weil und ich habe ihm auch gesagt, ich frage wirklich sonst nie, aber einfach, dass ich dieses eine Bild habe. Aber ansonsten, ja, man trifft halt Leute und das Selfie, außer es vielleicht anderen zu präsentieren, ich meine, du selber guckst es dir eh nicht mehr an. So, ne, und ich bin halt auch nicht so auf Social Media geil, dass ich mir da, nur weil ich da jetzt jemanden habe, den man kennt, dass man da 3, 4, 5 mehr Likes abfassen kann, bin ich auch überhaupt nicht. Aber wie du schon sagst, da gibt's ja einige, die das ganz gut finden, soll jeder machen, wie er will. Finde ich auch.
Ich finde es auch nicht schlimm, wenn Leute sagen, ich mache das genau deswegen, ich möchte die Leute treffen, möchte interviewen, möchte deren ganz persönliche Sachen rausholen mit Fragen und so weiter, möchte meine eigene Form der Kunst dann irgendwie rüberbringen. Ich finde es nicht verwerflich oder so, aber mein Ding ist es halt nicht.
Nee,
aber so ein paar Star-Momente gab es schon.
Ja, das wollte ich gerade fragen.
Denn zum Beispiel irgendwie der für mich persönlich der größte Star-Moment war eigentlich eher, als ich selber noch Musik gemacht habe und dann irgendwie mit meiner Band damals mal bei Rock am Ring gespielt habe.
Oha.
Tatsächlich. Und dann bist du da halt auch Backstage. Wir waren natürlich nicht im Backstage-Bereich von der Mainstage, sondern einfach den Backstage-Bereich von den zwei anderen Bühnen, die es da noch gab. Und da rannten dann auch wirklich irgendwie alle rum. Damals 5-Sterne-Deluxe in ihrem Bademantel und so weiter. Die kamen gerade aus dem Duschcontainer. Black Eyed Peas und so weiter. Und die sind wirklich alle klein. rannten dann irgendwie rum und so weiter. Und da habe ich dann gedacht so, okay, ja, das ist schon irgendwie dann noch ein bisschen cool. Und dann, keine Ahnung, gehst du an den Kickertisch und kickerst mit irgendwelchen Leuten, von denen du normalerweise die CDs hörst und so weiter.
Ja.
Das war schon mal eine andere Welt. Da fühlte ich mich dann auch mit meiner kleinen Band irgendwie ganz groß.
Ja.
Aber im Radio gab es sowas natürlich auch schon mal, dass man irgendwie mal ein paar Leute trifft, wo man denkt, okay, die haben mich auch schon früher durchs Leben begleitet, wie Otto zum Beispiel.
Mhm.
Wir waren damals, Schmidt und ich waren damals irgendwie nominiert für den Radiopreis mit einem Interview mit Otto Walkes.
Ja, stimmt, das hatte ich gelesen.
Und das war irgendwie große Ehre. Dabei wussten wir gar nicht, wir haben ja auch ganz normal nur mit dem geschnackt und ein bisschen Quatsch gemacht in der Sendung, weißt du. Aber wir haben das, den Preis dann auch nicht bekommen, aber trotzdem der Abend dann da zu sitzen mit Otto am Tisch, den ich früher als Kind schon gehört habe, der mich humortechnisch total geprägt hat, das ist dann schon was anderes. Das ist dann schon mal cool. Dann habe ich tatsächlich auch meinen Fanboy-Moment.
Ja, aber den haben wir alle und das ist ja auch völlig, völlig fein. Aber wo du sagst, das mit dem Kleinen, also ich war auch erschrocken, König Boris, ich so hoch, ja, alles klar. Entweder bin ich ganz schön groß oder du ganz schön klein. Da musste ich auch sehr lachen. Ich habe mir nochmal aufgeschrieben, hast du so eine besondere Erinnerung an vielleicht irgendwie eine bestimmte Folge, bestimmte Sendung, an ein bestimmtes Interview, was für dich wirklich so, ja, so ein Highlight deiner Karriere war?
Nee, kann ich nicht sagen. Gar nicht? Nee. Kann ich nicht sagen. Ich erinnere mich natürlich an irgendwelche Sachen, wo was schiefgegangen ist oder wo man dann auch mal irgendwie Kritik geäußert hat, also uns gegenüber, mehr oder weniger berechtigt auch, aber nee, jetzt eigentlich nicht, dass ich sage, boah, das war so herausragend, dafür müsste ich eigentlich einen Grimme-Preis kriegen. Das jetzt nicht, nee.
Hattest du schon mal einen Blackout so?
Ja, natürlich. Ja? Ja, natürlich.
Dass du da vor
mir Stottern, Wortfindungsstörungen und so weiter, dass du dann einfach im Live-Betrieb kommst du nicht auf das Wort, was eigentlich total gebräuchlich und allgegenwärtig ist, kriegst es in dem Moment nicht raus und so weiter. Aber das Schöne ist, ich habe ja meinen Kollegen Feist, verarscht mich dann genug dafür. Ja. Und dann ist es auch schon wieder Teil der Sendung. Und ich meine, wer hat das nicht, dass er mal nicht irgendwie weiß, welches Wort er jetzt gerade gebraucht wird oder so. Das ist ja auch was total Menschliches. Das muss man sich halt eigentlich auch immer verallgegenwärtigen, dass du, wenn, so wie wir jetzt beide hier sprechen, dass das einfach passieren kann, dass irgendjemand mal kurz einen Blackout hat oder vielleicht mal nicht auf das Wort kommt. Ich meine, wie oft ist das so, was wollte ich noch sagen, wie heißt das noch? Ja. Und okay, denkt man vielleicht, okay, wir sind immer so gut vorbereitet, dass uns das nicht passiert, aber nee, passiert
nicht. Ist ja auch menschlich, ich meine hier selbst hier, sie von der Tagesschau, wie heißt die, Susanne, keine Ahnung. Hier,
glaub noch.
Ja, selbst die, wenn sie ihren Lachflash kriegt, ich meine, das ist ja auch...
Das ist cool,
das muss ja so sein, damit du dann weißt, alles klar, sie ist halt nicht einfach nur der Roboter, der emotionslos den Teleprompter abliest, sondern... Die findet halt auch Sachen witzig.
Ja.
So, und das finde ich total cool. Jetzt will ich mal nochmal eine ganz andere Sache fragen. Und zwar, hast du persönlich irgendwie Angst vor KI? Also es gibt ja mittlerweile KI-geschriebene Musik.
Ja.
Mittlerweile.
Und die ist gut.
Die ist gut, das erschreckt mich teilweise.
Wie schnell, ich habe es heute Morgen noch ausgetestet, also für einen kleinen Spaß zwischen meinem Kollegen Feist und mir. Ja. Der hat was mit Jesus zu tun, aber das möchte ich jetzt lieber dann nicht ausführen. Aber auf jeden Fall, das ist schon echt erschreckend, wie weit das ist.
Ja, weil gerade, ich sag mal so Schlager-Sauflieder, ne? Die du irgendwo am Ballermann spielen könntest, da könntest du innerhalb von einer halben Stunde könntest du mit KI da einen richtig großen Hit schreiben.
Ja.
Aber was ich so meine, denkst du, dass KI deinen Job, also hast du Jobangst wegen KI, dass eine KI das übernehmen könnte? Wahrscheinlich nicht so schnell.
Wenn ich das hätte und zulassen würde und ich weiß, was KI mittlerweile kann, dann hätte ich wahrscheinlich keinen ruhigen Schlaf mehr. Also lasse ich das einfach auf mich zukommen. Also ich weiß ja, was mit KI möglich ist. Wir selber arbeiten ja teilweise auch mit KI, aber nicht mit Sprach-KI, jedenfalls noch nicht bei uns bei Delta. Aber zum Beispiel irgendwie die Verkehrsnachrichten nachts, okay, auch die sind bei Delta, die Verkehrsnachrichten nachts, die werden teilweise mit KI gemacht. Da kriegt dann einfach die KI die Meldung. Und dann wird das vertont anhand der Stimme, die wir uns dann vorher irgendwie festgesetzt haben. Und dann spricht eine KI-Stimme die Verkehrsnachrichten nachts.
Ach krass.
Und das hörst du eigentlich nicht mehr.
Nee, das ist...
Es gibt auch so viele News-Podcasts mittlerweile, die vom Mensch geschrieben werden halt meist. Wahrscheinlich auch mit KI-Unterstützung. Wer macht das irgendwie nicht? Und die dann so ein KI-Tool, so ein Sprachtool dann dementsprechend nachher nur noch vorliest. Ich finde, man hört es immer noch.
Ja.
Aber es ist auch nur eine Frage der Zeit.
Ja,
aber nur, weil ich drauf achte, weil Sprache halt mein Beruf ist.
Ja, genau. Da fehlen halt dann doch noch die Emotionen irgendwie. Das hörst du schon noch raus. Nee, ich war auch letztens erschrocken. Ich hatte, dass irgendwas hier in Quickborn passiert. Und dann wollte ich mir die Nachricht googeln. Und dann habe ich die auch auf den großen Newsblättern tatsächlich gefunden.
Ja.
Und dann stand aber auch drunter, diese Nachricht wurde hat eine KI verfasst. Also die KI durchforstet das Netz, sucht sich die Informationen raus und macht daraus halt einen eigenen Newsartikel. Fand ich total spannend, erschreckend, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, Radio braucht auch diese Menschlichkeit einfach. Deswegen hören ja Leute auch Radio, weil ansonsten könntest du dir auch einfach nur eine Playlist zusammenstellen. Aber siehst du, wo ich gerade drauf komme, das ist auch so ein Ding, Radio als, ich will es jetzt nicht als sterbendes Medium, das ist ein falscher Begriff, aber so Spotify und so, also merkt ihr das, dass die Leute weniger Radio konsumieren, weil sie einfach nur noch ihren eigenen Kram konsumieren?
Das ist das Witzige, das denken immer ganz, ganz viele, da werde ich super oft drauf angesprochen, so nach dem Motto, ey, Radio hört aber doch eigentlich keiner mehr, oder?
Genau.
Aber letztendlich, wenn du dann mal fragst, wann hast du denn zuletzt Radio gehört, dann ist das meist gar nicht so lange her und sei es auch nur für 10 Minuten oder für eine Viertelstunde irgendwo. Also die Hörerzahlen und die Einschaltquoten sind doch noch einigermaßen stabil, weil die ganzen Streamingdienste und so weiter, die musst du ja selber pflegen. Das heißt, du stellst deine Liste zusammen oder wenn du dir eine Playlist irgendwie vorspielst, dann magst du auch nicht jeden Song und skippst das dann einfach. Und irgendwann fehlt dir aber dann nochmal ein bisschen das Persönliche. Mhm. Also technisch gesehen kann man sich sicherlich irgendwie einen schönen Stream zusammenballern mit regelmäßigen News mal drin oder mal mit einer Comedy dabei. Aber das ist mega anstrengend. Mhm. Und wir machen das ja einfach so. Also das ist ja unser Job quasi, das jeden Tag für die Leute zu machen. Und das nehmen die Menschen zum Glück auch immer noch an.
Ja, ein Glück. Also bei uns läuft morgens auch immer das Radio. Also Nadine hat auch, also wie, wo wir jetzt wieder dabei sind, so diese Nebenbeschallung.
Ja.
Wenn sie morgens immer, das ist das Erste, was sie macht hier über die Alexa, das Radio an, ne, damit sie dann, während sie die Brotdosen macht, da ist sie nicht alleine. So,
genau,
ne? Das
richtig.
Ist so, wenn wir oben noch pennen oder so, oder keine Ahnung, dieses, ja, ich bin nicht alleine, ich höre Stimmen, ich höre Musik. Und das ist ja auch, wenn man nur immer seinen eigenen Spotify, wenn man nur immer sein eigenes Spotify hört, dann Spotify hat ja einen guten Algorithmus, dann kriegst du halt auch bloß noch diese Songs irgendwann. Du kriegst ja ganz viel gar nicht mehr mit.
Ja.
Ich meine, das ist immer der Punkt, woran ich merke, dass ich alt werde. Ich kenne die Top 10 nicht mehr. So, ich meine, das wird dir nicht passieren, aber
noch nicht.
Aber auch so, was für Musik meine Kinder zum Beispiel konsumieren. Manchmal, zum Beispiel, wenn mein Großer ist 21, wenn er dann manchmal herkommt und ich hole ihn ab, dann hier verbinde dich mit dem Auto und spiel mir mal deine Top 5 mal vor, damit ich da mal ein bisschen up to date bleibe. Und manchmal bin ich erschrocken, wie gut ich die Musik dann tatsächlich finde, weil ich habe immer noch so im Hinterkopf, meine Mutter früher immer, das ist alles Scheiße, was du hörst, das ist ja nur Krach. Und weißt du, du denkst, das ist das geilste Lied, was jemals geschrieben wurde. Das ist wirklich das beste Lied aller Zeiten. Dann sagst du deiner Mutter und sie kann damit so gar nichts anfangen. Und ich dachte, dass es bei mir vielleicht ähnlich wird, aber toi, 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 noch ist es nicht so. Noch finde ich die Sachen auch ganz cool. Wir waren auch zusammen schon so auf Konzerten von amerikanischen Rappern, wo ich dann einfach immer, nicht wegen der Musik unbedingt, sondern einfach wegen dem Showerlebnis. Mhm. Ich gucke mir das gerne an, wie ist das technisch alles, wie ist die Bühne, was wird da alles geboten, finde ich total, total cool. Und ich meine, du wirst mich bestimmt auch mit der Meinung unterstützen, besucht mehr Konzerte und Live-Musik.
Auf jeden Fall, auch vor allem die kleineren.
Absolut.
Wobei das natürlich schwierig wird, weil die kleineren halt auch unter diesen Mega-Events halt leiden. Mhm. Die Mega-Events sind total teuer und kosten teilweise mehrere hundert Euro, geben die Leute auch dummerweise aus, haben dann aber für die kleineren aufstrebenden Künstlerinnen und Künstler einfach dann weniger Geld über.
Ja.
Das heißt, sie sagen, okay, ja, ich gebe mir jetzt einmal hier das Mega-Event im Volkspark, das kostet mich dann irgendwie 200, 300 Euro. Und dann habe ich aber für 3, 4 kleine Clubkonzerte leider kein Geld mehr. Und
ja, das ist so,
mega schwierig.
Das ist auch so schade, finde ich. Also ich bin tatsächlich lieber der kleine Clubgänger und gucke mir dann auch vielleicht nicht ganz so bekannte Bands an oder Bands, die früher mal groß waren, die es jetzt aber dann nur noch ins Knust schaffen oder keine Ahnung was, wo du auch so denkst, alles klar, du hast mal vor 10.000 Leuten gespielt und jetzt spielst du hier vor, keine Ahnung, 350 Leuten, was weiß ich. Ich finde immer, Live-Musik ist einfach Live-Musik. Man sollte sich das meiner Meinung nach, wie du schon sagst, anstatt lieber einmal im Jahr zu Rock am Ring zu gehen oder 3 Tage, 4 Tage durchzufeiern, geht doch lieber einfach 5, 6 Mal auf kleinere Konzerte, nehmt euch einen Freund mit, genießt ein Bier oder was auch immer ihr trinken möchtet und dann die Live-Musik und habt einfach einen tollen, entspannten Abend. Also ich finde,
Festivals finde ich noch gar nicht so schlimm.
Ja.
Weißt du, da kriegst du ja dann wenigstens auch viele, viele Bands und noch irgendwie 3 Tage irgendwie ausgelassene, coole Stimmung, wenn du Glück hast für das Geld. Ist natürlich auch nicht billig, so eine Karte, aber im Gegensatz zu dem, was du geboten bekommst, finde ich Festival noch ganz cool. Aber so Einzel-Events dann teilweise, beispielsweise jetzt irgendwie, weil ja jeder über sie sprechen muss, Taylor Swift, irgendwie, wenn du da bedenkst, was das irgendwie kostet und dass Leute dann irgendwie nach München ballern und dann für eine Karte und für ein Konzert irgendwie 800, 900 Euro drauflegen, weil dann noch das Hotel dabei sein muss und noch ein paar andere Geschichten und so weiter. Wenn du voll Fan bist, okay, mach das. Ne? Aber ich finde es total übertrieben.
Wir waren ja, war das dieses Jahr, wir waren ja bei Ed Sheeran.
Ja.
Und ich wollte eigentlich nur Nadine und Mia Tickets kaufen, weil ich dachte so, ey, ganz ehrlich, Nadine möchte immer gerne Innenraum, ne? Die möchte tanzen, finde ich auch total cool. Und ich dachte so, ey, das wird doch ultra teuer, dachte ich. Ja, auch schon so 250 Euro habe ich pro Ticket so in meinem Kopf gerechnet, ne? Und dann gehe ich da auf die Seite und ich sehe so irgendwie 80 Euro für Innenraum. Ich so, das gönne ich mir auch. Ja, ne? Und dann stand ich da und war wirklich eine fantastische Show. Aber ich kann das schon nachvollziehen, so was du sagst, irgendwie die, ja, meine Welt ist es auch nicht. Ich, wie gesagt, ich, das mag auch ein bisschen an meinem Musikgeschmack liegen. Ich bin nicht so dieser Mainstream-Typ. Ich höre auch einfach so gerne unbekanntere Bands oder in Deutschland unbekanntere Bands, ja, und so Rockmusik. Das, ja, ich mag immer so dieses Gesamterlebnis, dass man einen schönen Abend mit Freunden hat irgendwie und Live-Musik, da geht einfach nichts drüber. Und ich finde, gerade heutzutage kann man auch die, in Anführungszeichen, vermeintlich kleineren Künstler, womit willst du sie sonst noch unterstützen?
Ja.
Weil CD-Verkäufe gibt's nicht mehr.
Schlecht.
Ist ganz, ganz, oder gibt's schon noch, aber halt echt schlecht. Merch, muss man auch gucken, ob man da Geld für ausgeben möchte. Und bei Streaming-Diensten, die Großen verdienen richtig viel. Und umso kleiner die Künstler werden, umso weniger verdienen die halt mit ihren Streams. Ja. Und wenn man dann mal so nachliest, wie viel Streams die für ein bisschen Geld benötigen, ja, ist eigentlich schade, dass manche Musiker es aufgrund dessen halt nicht so.
Du musst schon riesig haben werden, also von einer Hörer-Community und vom Interagieren und vom Kauf von Merch-Geschichten und so weiter, um überhaupt damit davon leben zu können.
Ja.
Das versuchen ja super viele. Viele Namen kennt man auch, aber die können einfach nicht von leben.
Ja, es ist krass.
Aber weil auch die Technik es möglich macht, dass irgendwie super viele Leute ihre eigene Musik produzieren können.
Ja.
Ne? Früher musstest du, keine Ahnung, mit deinem Schlagzeug und mit deinen Gitarren und so weiter und dem Sänger ins Studio gehen. Eine andere Möglichkeit hast du gar nicht. Heutzutage kann jeder einen Podcast aufnehmen, wie wir gerade, oder halt irgendwie Instrumente aufnehmen und zusammenmischen.
Ja.
Und das kannst du auch quasi in deinem Kellerstudio so machen. Also das heißt, die Möglichkeit, Musik überhaupt zu veröffentlichen, ist ja auch leichter geworden.
Ja.
Dementsprechend viel mehr Leute durchs Internet, dementsprechend auch Zugriff auf die Leute aus der ganzen Welt.
Mhm.
Und dann wird es natürlich schwierig.
Na gut, wie du schon sagst, du kannst ja, wenn du Musik machst, kannst ja überall selber veröffentlichen. Du brauchst kein Label, brauchst kein Radio,
brauchst
du alles nicht mehr, du kannst es alles. Und deswegen, manchmal wundert man sich so, gerade mein großer Sohn hört halt viel Hip-Hop.
Ja.
Und dann bringen die halt 3-4 Alben im Jahr raus. Weißt du, früher hast du auf ein Album irgendwie so hingefiebert.
Ja.
Da kam alle 3-4 Jahre ein Album raus. Das hast du dann aber auch gesuchtet bis zum geht nicht mehr. Hast dich auf dieses Release gefreut und dann siehst du irgendeinen amerikanischen Hip-Hopper. Ja, ist aber auch einfach. Der Beat kommt, dumm gesagt, aus dem Computer, da hat irgendeiner, so ein Producer hat sich da ein Beat, dann wird da raufgerappt, keine Ahnung. Und das ist ja auch die Songs, so gerade so Spotify, merkst ja auch, dass sie halt immer kürzer werden. Ne? Weil die Auffassungsgabe der Menschen, du hast so früher, keine Ahnung, Bohemian Rhapsody, weiß ich nicht, wie lang das ist,
sechs, sieben Minuten, ja.
Richtig. Und heutzutage hast du, so ein Lied ist nach 2:30 in der Regel vorbei.
Ja, und wird nur für TikTok produziert.
Richtig, ne? Richtig.
Die Hook, also der Refrain wird quasi nur für das TikTok-Video produziert, damit es eventuell viral geht, der Rest vom Song gar nicht mehr so wichtig.
Ja.
Und das ist echt schade.
Ja.
Ne? Aber da, wer weiß, vielleicht sind wir einfach zu alt für den Scheiß.
Ja, aber das stimmt schon, sieht man, oder höre ich ja auch selber so, dass manche Songs, die siehst du dann auf einmal überall und dann nimmst du den Song halt wahr. Ja, aber das sind halt alles nur so diese kurzen Songs.
Ja, oder Coverversion. Ne?
Ja.
Wie viele Songs irgendwie aus deiner und meiner Jugend irgendwie finden jetzt dann doch wieder, und sei es nur mit einem kleinen Musikzitat, wie es so schön heißt, wieder den Weg in die Charts.
Ja, ist ja, ja.
Ich meine, wenn meine Tochter dann irgendwie das Ding irgendwie streamt und ich sage, ey, den kenne ich aber schon, der war schon vor 30 Jahren irgendwie da. Nee, der ist gerade erst rausgekommen.
Ja,
aber die Melodie, warte mal, mach mal das und das an und dann guck mal, das ist der.
Ja,
das ist ja teilweise echt schon erschreckend, wie viel das ist. Wo ich habe auch schon teilweise, weil wir setzen uns damit natürlich auch beruflich viel auseinander, aber es gab schon Zeiten, wo ich dachte, sag mal, fällt euch nichts mehr ein?
Ja.
Was ist denn, wie kackendreist ist denn das? Einfach zu sagen, okay, ich brauche irgendwie einen Hit. Gut, ich nehme einen, der schon da war, sample den neu, lass es von einer Sängerin singen und nicht von einem Sänger und greif noch mal ein bisschen die Props dafür ab.
Ja,
aber im Endeffekt reitest du auf dem Erfolg von anderen, die den schon seit 30 Jahren erfolgreich haben. Also
Ich stelle mir das manchmal für die Künstler interessant vor, wenn du wirklich so einen 30 Jahre alten Hit hast, ne?
Ja.
Und dann hat irgendeiner ein geiles Video daraus gemacht auf TikTok oder wo auch immer, Insta, keine Ahnung. Und dann wird das gerepostet, dann werden neue Videos draus gemacht und dann auf einmal finden die sich halt wieder in den Charts wieder. Ich stelle dir vor, du wachst so morgens auf und sagst so, ja, dein Song wurde, keine Ahnung, auf einmal 4 Millionen Mal geklickt und denkst so, hä, warum?
Ja.
Ja, weil irgendjemand am Strand dazu, keine Ahnung, eine Babyrobbe gestreichelt hat und alle Leute das irgendwie süß fanden und verrückte Welt irgendwie. Also ich bin auch gespannt, wie sich die Musik noch da weiterentwickelt. Also ich hoffe, die Musik behält noch ein bisschen die Menschlichkeit.
Ja, hoffen Sie, also Hauptsache Seele. Ja. Ne? Weil das ist auch sowohl im Radio als in der Musik und eigentlich in allem, was wir Menschen machen, ist ja wichtig, dass man die Seele spürt.
Ja.
Weil ich glaube auch, dass man über kurz oder lang merkt man das auch.
Ja.
Wenn es fehlen sollte.
Ja.
Deswegen kommen auch so viele von ihrer Spotify-Playlist irgendwie dann doch irgendwann mal wieder zurück zum Radio, weil sie halt auch mal möchten, dass er irgendjemand mal labert und vielleicht mal was Aktuelles mal irgendwie raushaut oder vor einem Unfall warnt auf der A7 oder so.
Ja, und das ist ja auch was ich glaube, da darf man das Radio auch nicht unterschätzen, jetzt zum Beispiel als wir diese Corona-Situation hatten, dass die Leute, es ging ja nicht nur um Informationen, aber wir hingen halt alle zu Hause oder die nicht systemrelevanten Leute hingen alle zu Hause. Ja, dann machst du irgendwann das Radio an, weil es dir halt einfach fehlt, dass jemand was erzählt. Ne? Ja, also das finde ich schön gesagt. Also diese Menschlichkeit, diese Seele sollte man auf jeden Fall behalten. Und ich finde auch, also ich möchte jetzt dazu aufrufen, macht mal Spotify öfter mal wieder aus. Hört euch mal nicht immer die gleichen Songs an, die ihr sowieso schon 47 Mal gehört habt, sondern schaltet auch mal wieder ins Radio ein und lasst euch da mal ein bisschen entertainen. Und ich weiß noch, so vor 15 Jahren, wie du sagst, so diese wiederkehrenden Elemente, so gerade so Comedy-Elemente, das ist halt was, ja, es kam halt immer zur gleichen Zeit immer so. Du wusstest immer, das waren ja früher immer hier, wie hieß denn das, gab es auch bei Alzer Radio mit Maren und AC hier, so Treue-Tests und sowas.
Der Treue-Test, ja.
Ja, kennt jeder, weiß jeder, aber da denkt man dann auch immer so, okay, mal gucken, wie sie es diesmal aufbauen, wie die und so. Das ist ja, dann hat man halt mal kurz die Arbeit sein gelassen, hat dann da so die 5 Minuten zugehört.
Das ist das Beste, was dir als Sender passieren kann.
Ja.
Also wenn du das schaffst, dass die Leute mal eben noch im Auto bleiben, obwohl sie eigentlich in den Supermarkt oder einen Bäcker wollen, weil sie das noch zu Ende, das ist das größte Lob, was wir bekommen können.
Hm. Ja, dass die Leute
wenn du einfach sagst, hey, da bin ich drin geblieben. Oder hey, als ihr das erzählt habt, das fand ich irgendwie so spannend, was der oder die da gesagt hat, das musste ich mir noch zu Ende anhören. Da bin ich irgendwie tatsächlich irgendwie 2 Minuten später erst ausgestiegen, obwohl ich irgendwie an der Tanke schon bezahlen musste oder was auch immer. Und das ist das größte Lob.
Ja, das kenne ich von mir tatsächlich auch noch. Wenn ich irgendwas gehört habe und dann echt so im Auto sitzen geblieben, warte, das höre ich mir jetzt noch zu Ende an. Ja,
das ist ja auch unsere tägliche Challenge. Also wenn wir dann irgendwie sprechen, dass wir dann die Aufmerksamkeit der Leute dann irgendwie bekommen.
Hm. Ja, und die kriegst du halt, durch spannende Themen oder durch Comedy oder durch...
Oder du bist einfach laut und doof, so wie wir, das kann auch sein.
Und dieses Social Media, da habt ihr aber auch Spaß dran. So, ich hatte jetzt diesen Clip gesehen, wo Trump doch da auf dieser Treppe stehen geblieben ist und ihr habt euch da in der Pflanze versteckt und da habt ihr schon Bock drauf.
Das hat Spaß. Das musst du natürlich dann, du musst natürlich zum passenden Zeitpunkt die Idee haben, weil der ist tatsächlich ein bisschen weitergegangen als über Deutschland. Also da haben wir irgendwie Likes und Anfragen aus tatsächlich der ganzen Welt bekommen, weil halt Trump, ne, ist ja klar, weltweites Thema. Und das hat Spaß gemacht. Die Idee kam ganz schnell und dann haben wir das tatsächlich neben der Sendung gedreht.
Ja, geil.
Also wir haben eine Comedy hatten wir aufgenommen. Die Comedy ist meistens aufgenommen, die machen wir natürlich nicht live, weil das muss halt sitzen. Mhm. Und das ist dann aufgenommen und dann ziehst du das nur noch in den Sendeplan, wie wir sagen. Und dann hast du halt 4 Songs und die Comedy-Zeit und dann kannst du es irgendwo im Konferenzraum haben wir das bei uns gemacht und wir haben, weißt du nicht, haben dann meist schon unser Drehbuch so gut wie im Kopf. Da sind wir ein sehr gut eingespieltes Team und denken auch ähnlich bescheuert. Und wussten dann auch schon genau, wie wir was drehen wollen. Und das haben wir dann schnell abgedreht und dann nach der Sendung geschnitten und hochgeladen.
Ah, stark, ja. Finde ich aber auch cool, dass ihr das dann auch mitnehmt irgendwie so, ne? dass man da noch kleine Späße macht.
Ist ja auch eine Form des Auslebens der Kreativität.
Ja, natürlich.
Ja, also macht so einen Scheiß einfach Spaß.
Ja, ich finde, das merkt man auch. Also wenn man euch zuhört, wenn man die Reels sieht, das merkt man schon. Also ihr seid wirklich, wirklich eine tolle Kombi irgendwie.
Danke, ja.
Ich hoffe, dass ihr das noch lange zusammen macht.
Das hoffe ich auch. Ja. Nicht, dass KI dazwischen kommt.
Ja, das stelle ich mir echt anstrengend vor. Ich meine, stell dir mal vor, steht dann vielleicht nicht mehr jemand neben dir, sondern du hast diese Stimme. Natürlich kann die mit dir interagieren, aber das ist doch trostlos.
Ja, also ich mache mir jetzt erstmal nach jetzigen Zeitpunkt oder zum jetzigen Zeitpunkt wenig Sorgen, dass das jetzt gerade passiert. Ich mache mir eher Sorgen, dass irgendwann jemand, der halt irgendwie nur in Zahlen denkt, dann sagt, das wäre doch eine gute Idee, da können wir noch ein paar Leute einsparen.
Ja.
Weil ich glaube, dass es irgendwann nach hinten losgeht und irgendwann den Leuten die Menschlichkeit fehlt, die menschliche Komponente. Ich finde, die darf man nicht vergessen.
Absolut. Vielleicht
ist es auch Traumtänzerei von mir.
Nee, finde ich.
Vielleicht gewöhnt man sich auch einfach dran, dass es einfach monotoner ist oder die KI wird einfach so gut, dass es wirklich keiner mehr merkt und keinen mehr stört. Kann auch sein, dass es einfach nur ein naiver Wunschgedanke von mir ist. Aber ich glaube, alles, was eine Seele hat, sollte auch Seele spüren.
Absolut. Das finde ich auch jetzt zum Ende schönes Schlusswort. Hast du noch irgendwas, was du uns sagen möchtest?
Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wundere mich, dass wir schon durch sind. Wie lange haben wir jetzt geschnackt?
Stunde 8.
Oh, guck mal.
Siehst du, ja.
Fühlt sich gar nicht so an. Ist was ganz anderes als sonst zu moderieren, ja. Weil jetzt in der Stunde 8 werden schon 150 Songs gelaufen bei mir.
Ja, siehst du. Und noch zwischendurch noch die Nachrichten.
Und noch ein bisschen Werbung und Verkehr.
Ein bisschen Werbung und Verkehr. Ja, Verkehr kann ich euch sagen. In Quickborn steht man ab und zu mal im Stau.
Ja, richtig.
Norder steht ist auch alles voll.
Richtig. Und hier wurde gerade ein Drogenlabor ausgehoben.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt, wo wir heute aufnehmen.
Ne? Ja. Ich hab nur irgendwo gelesen, Breaking Bad in Quickborn.
Richtig.
Das ist auch
deine Lieblingsserie.
Ja, Breaking Bad, genau. Ja. Und wo ich dann auch schon wieder so, okay, erstmal gucken, das Haus kenne ich das, wo könnte das sein? Ja, Quickborn geht manchmal mehr, als man denkt. Ne?
Aber ich wusste nicht, weißt du, wo das ist?
Nee, keine Ahnung.
Ich hab's auch nicht. Ich habe jetzt auch bei Google Maps jetzt nicht geguckt, wo könnte es sein. Aber bei uns in der Nachbarschaft ist es auf jeden Fall nicht.
Nee, hier auch
nicht. Aber ich fand's schon krass irgendwie, dass man sagt, größtes Drogenlabor für synthetische Drogen im Norden. Da denke ich schon, okay, da hat jemand auf jeden Fall gut gearbeitet.
Ja,
aber schön, dass sie es haben.
Ich finde ja auch immer so, ne? Ja, Quickborn, ja, wenn wir schon nichts haben, ne?
Dann haben wir jetzt wenigstens ein Drogenlabor. Dafür steht Quickborn.
Ja, sehr gut. In dem Sinne, dann vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und uns mal ein bisschen erzählt hast, wie eigentlich so ein Moderationsjob aussieht.
Hat viel Spaß gemacht.
Ich habe richtig viel gelernt und ich möchte dazu aufrufen, hört mehr Radio, nehmt die Seele aus dem Radio mit und lasst euch gut unterhalten.
Dankeschön.
In dem Sinne, habt einen schönen Tag und bis bald.
Ciao.
Zwei Väter.
Kein Drehbuch.
Wir sagen danke, ciao, auf Wiederhören.